Jesus Christus ist auferstanden. Jesus Christus ist auferstanden. Jawohl. Ja, das gefällt mir. Ich wurde schon am Eingang von einigen von euch mit diesem Ostergruß begrüßt und mir gefällt diese Tradition wirklich sehr. Und ich denke, die Frage, die wir uns immer wieder bei solchen Dingen stellen dürfen oder vielleicht auch manchmal müssen, ist die Frage, ja, wenn wir so etwas sagen, ist das ein Bekenntnis? Ist das ein Schlachtruf? Oder glauben wir das wirklich? Sind wir überzeugt davon, dass Jesus Christus wirklich vom Tod auferstanden ist? Ist das tief in unserem Herzen verankert, gelandet, verankert? Ich möchte in dieser heutigen Predigt Tod oder Auferstehung mit Fragezeichen darüber sprechen. In diese Richtung möchte ich gehen und ich lege den Text aus 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 8 in diese Richtung auch aus. Ich lese den Text. 1. Korinther 15, Vers 1 bis 8. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auch erweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen, gewissermaßen der Missgeburt, erschien er auch mir. Erstens, das gewaltigste Wunder, die Auferstehung. Stellt euch einmal vor, wir könnten uns zurückversetzen ins Jahr 30 nach Christus, nach Jerusalem. Wir kämen so am 9. April oder am 10. April dort an und dann würden wir die Möglichkeit haben, gewisse Dinge zu erleben, die unglaublich eindrücklich sind. Zuerst wäre es einfach nur ein Gerücht. Aber dieses Gerücht hält sich hartnäckig und es besagt, dass dieser Lehrer aus Galiläa, der soll vom Tode auferstanden sein. Vom Tod auferstanden, das glaubt doch kein Mensch, oder? Doch, genau. Es gibt viele Leute, die in dieser Zeit in Jerusalem diesem Lehrer aus Galiläa doch sehr viel zutrauen. Denn war es nicht er, der diese Wunder auch gewirkt hat, die kein Mensch irgendwie erklären konnte, außer einfach zu sagen, ja, es ist ein Wunder passiert. Sie trauen ihm einiges zu. Und dann gibt es dieser eine Fakt, das Grab. Das Grab ist leer. Und man weiß, wo das Grab ist. Es ist das Grab von Josef von Arimathäa. Er hat Jesus selber begraben, zusammen mit Nikodemus und weder nur Josef von Arimathäa, auch Nikodemus, sie waren beide wohl bekannt in Jerusalem. Und man wusste, wo das Grab war. Und die Frauen, die mit Jesus umhergezogen sind, die haben das beobachtet, als Jesus begraben worden ist durch die beiden Menschen. Die haben auch gewusst, wo das Grab ist. Und sie waren es ja auch, wir haben das auch gehört in der Textlesung, die zuerst am Grab nachher angekommen sind. Man hat gewusst, wo das Grab ist, auch die Jünger, auch die Leute aus Jerusalem. Ein Teil hat ganz genau und einige haben ungefähr gewusst, wo dieses Grab liegt. Auch die römischen Soldaten, die haben gewusst, wo das Grab ist, vor allem ein paar. Denn einige von ihnen mussten das Grab bewachen. Die haben das gewusst. Und niemand ist in der Lage zu erklären, was jetzt los ist. Und niemand ist in der Lage, den Gegenbeweis anzutreten gegen dieses Gerücht, dass dieser Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Denn eigentlich wäre das ganz einfach gewesen. Man hätte einfach nur den Leichnam besorgen müssen und den Leichnam zeigen müssen. Und glaubt mir, das haben die Leute versucht, vor allem die religiösen Eliten. Denn die haben ja den Tod Jesu verschuldet. Und die wollten eine Lösung für das. Aber sie haben ihn nicht finden können. Und deshalb haben sie zu dieser komischen oder etwas schwierigen Ausrede gegriffen und haben gesagt und behauptet, die Jünger, die hätten den Leichnam gestohlen. Aber wenn wir die Jünger anschauen in dieser Zeit, dann sehen wir, wie sie Angst haben, wie sie sich verstecken, wie sie sich einschließen. Und wer von den Jüngern hätte sich getraut, gegen diese römische Wache vor dem Grab etwas zu machen, ist eher unwahrscheinlich. So, das ist so ein Fakt, dieses leere Grab, die den Indizienbeweis für die Auferstehung ganz stark untermauert. Aber die Gerüchte wellen die eben nicht ab, sondern sie werden stärker. Und nun heißt es auch, er ist nicht nur auferstanden, sondern er wurde auch gesehen. Und viele, die wissen vieles, aber niemand weiß etwas ganz Genaues. Außer man gehört irgendwie zu den Eingeweihten, man hat irgendwie Kontakt mit diesen Jüngern oder gehört irgendwie zu diesen Nachfolgern dieses Jesus. Aber dann hat man das mitbekommen. Dann hat man sofort mitbekommen, dass dieser Jesus Christus bereits am ersten Tag, an diesem Sonntag, sich zuallererst einer Frau gezeigt hat, mit ihr gesprochen hat, Maria Magdalena. Und man hat mitbekommen, dass er auch Petrus erschienen ist, auch am ersten Tag. Und diesen zwei Jüngern, die nach Emmaus gepilgert sind, wie Heini uns das auch gelesen hat, auch ihnen ist er erschienen. Und gegen Abend ist er in die versammelte Jüngerschar gekommen. Sie hatten sich eingeschlossen, die Jünger, und Jesus stand mitten unter ihnen. Und da waren nicht nur diese 10 Jünger, sondern da waren auch andere, die eben auch Jesus nachgefolgt sind schon. Und auch die Frauen, einige waren bestimmt dabei. Und er hat dort mit ihnen gesprochen und er hat auch mit ihnen gegessen. Eine Woche später erscheint er wieder. Und wieder in diesem Saal, wo die Jünger sich versammelt haben, schon wieder haben sie sich eingeschlossen. Und dieses Mal fordert er diesen einen Jünger, der vor einer Woche nicht dabei gewesen ist, Thomas, auf, doch seine Hände in seine Wunden zu legen. Und er ermutigt ihn zu glauben. Ich bin wahrhaftig auferstanden. Und während 40 Tagen erschien Jesus immer wieder irgendwelchen Menschen, hat sich gezeigt, hat mit ihnen gesprochen. Und wenn ich damals dort gewesen wäre und ich hätte das Vorrecht gehabt, in der Nähe der Jünger zu sein oder diesen Kontakt zu machen, dann hätte ich mir so sehr gewünscht, einmal bei so einem Ereignis dabei sein zu können. Das hätte ich mir gewünscht. Und dann wäre es vielleicht passiert. Denn wir lesen im 1. Korinther 15, dass er einmal sich 500 Personen miteinander gezeigt hat. Vielleicht wäre ich da dabei gewesen, Jesus, den Auferstandenen, zu sehen, ihn zu hören, mit ihm zu sprechen, ihm Fragen zu stellen. Wow, das wäre es gewesen. Diese große Gruppe von Zeugen, an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten, auf eine ganz verschiedene Art, ist ein zweiter Fakt, der die Auferstehung und die Indizienbeweiskette für die Auferstehung ganz gewaltig untermauert. Und dann mit der Zeit erleben wir, wenn wir uns da in Jerusalem befinden, wie sich die Jünger auf einmal verändern. 50 Tage hat es gedauert. Pfingsten ist gekommen. Der Heilige Geist wurde ausgegossen. Und wir sehen diese Jüngerschar, die sich vermutlich zu Recht versteckt gehalten hat, die Angst gehabt haben, vielleicht gezittert haben, sie haben sich eingeschlossen, das berichtet uns die Bibel, wie sie auf einmal ganz anders sind. Mut und Kühnheit in Person. Jetzt stehen sie da und sie outen sich als Zeugen der Auferstehung. Wir haben es gesehen, wir haben ihn gesehen, wir haben es erlebt. Und wenn sie predigen, und sie predigen in aller Öffentlichkeit, und wenn sie predigen, dann wird ihre Predigt ebenfalls begleitet, auch immer wieder durch solche Zeichen, solche Wunder, wie sie eben bei Jesus auch passiert sind. Angst vor Gerichtsvorladung, vor Gefangenschaft haben sie nicht mehr. Ist ihnen völlig abhanden gekommen. Weil sie wissen, dass der Heilige Geist gekommen ist. Das ist die Verheißung, die Jesus gegeben hat. Und das ist das Zeugnis und die Bestätigung dafür, dass Jesus im Himmel auf dem Thron sitzt, zur Rechten des Vaters. Das haben sie gewusst, das sagen die Schriften. Und deshalb waren sie sich sicher, die Auferstehung ist passiert. Und wenn die Auferstehung von Jesus passiert ist, dann werden auch wir eines Tages mit ihm auferstehen. Und wenn man eine solche Hoffnung hat, was kann einem da sogar den Tod noch anlasten? Es gibt unglaublich viele Erklärungsversuche für die Osterereignisse. Und überall werden sie umgedeutet, anders gedeutet und. Aber kein einziges hält dieser Dreierkette, dieser Indizienbeweis stand. Also das leere Grab, die Zeugen und die Veränderung der Jünger. Wenn man die drei zusammennimmt, dann ist keine einzige dieser Erklärung in der Lage, das zu untergraben oder zu wegzutun. Und der einzige Punkt, der vielleicht bei uns dagegen sprechen kann, ist, dass wir einfach nicht glauben können, dass jemand auferstanden ist vom Tod. Und deshalb ist für mich hier die Frage, und ich denke, das ist die Frage, die wir stellen können, jedem Einzelnen, der diese Botschaft auch hört. Was glaubst du wirklich? Glaubst du, dass Jesus gestorben ist und im Tod geblieben ist? Oder glaubst du, dass er vom Tod auferstanden ist? Tod oder Auferstehung? Zweitens, das unsagbare Leid, der Tod. Das Evangelium, nämlich dass Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist, ist im Grunde genommen die unglaublichste Botschaft, die es überhaupt gibt. Aber irgendwo scheint es mir, dass gerade in unserem Kulturkreis diese Botschaft an Kraft verloren hat. Und ich habe mir schon überlegt, warum ist es, kann Paulus hier schreiben in Vers 1, Kapitel 15, ihr habt das Evangelium angenommen. Und warum ist es bei uns eher selten der Fall, dass wir das sagen? Wir erleben das auch, aber vielleicht noch viel öfter. Warum ist das bei uns eher selten der Fall? Und ich glaube, ein Punkt ist schon der, dass es dem Widersacher gelungen ist, die Bedeutung des Todes oder den Fakt des Todes, des Sterbens zu verniedlichen. Ich sag's mal so, zu verniedlichen. Runter, die Bedeutung runter zu machen. Ich erkenne das ganz gut in unserer Kultur, wenn immer wieder Leute sagen, es ist gut, er hätte können sterben. Und natürlich meint man das immer dann oder vor allem dann, wenn jemand, vielleicht eine ältere Person, gelitten hat an Krankheit oder irgendetwas gelitten hat und dann endlich gestorben ist. Aber was ist, denn mit dem Tod? Wenn man stirbt, dann ist man nicht mehr im Leib. Wenn man stirbt, kann man all die Dinge, die Entscheidungen, die wir treffen, die Dinge, die wir sagen, die Dinge, die wir tun, wenn wir hier in dieser materiellen Welt sind, nicht mehr tun. Es ist vorbei. Und darüber, was im Tod ist, könnten wir auch sprechen. Was ist, wenn man gestorben ist? Was passiert dann? Ich meine, bestimmt haben die meisten von uns schon jemanden gesehen, der tot gewesen oder tot ist. Und ja, man merkt dann so deutlich, da ist einfach nur eine Körperhülle noch da. Es ist einfach der Leib. Und vielleicht ist das auch der Grund, weshalb wir in unserer materialistischen Welt auch einige haben, zumindest einige, die einfach davon überzeugt sind, jetzt ist es fertig, alles ist fertig. Wenn man stirbt, ist alles fertig. Und das ist alles. Doch die meisten, in den meisten gibt es irgendwo so eine Empfindung, ein Gefühl, eine Intuition vielleicht, die ihnen sagt, das kann nicht sein, irgendwie geht es weiter. Und das merkt man dann an solchen Aussagen, wie die Leute sie eben auch treffen und sagen zum Beispiel, nach dem Tod ist alles besser. Oder wir kommen alle in den Himmel. Oder auch bestärkt durch Berichte von Nahtoderfahrungen, wo es dann heißt und wo gesagt wird, nach dem Tod ist alles nicht. Und dann kommen die Verwandten und alle haben sich lieb und alles ist schön und wunderbar. Vielleicht ein bisschen esoterisch angehaucht. Aber das ist vielleicht auch die Aussage, die wir immer wieder hören. Aber dieses intuitive Wissen, dass es weitergeht, das ist auch in unserem Kulturkreis doch noch ziemlich verbreitet. Und wenn wir in die nicht-westliche Welt schauen, dort ist es üblich. Dort weiß man, es geht weiter, es geht weiter. Und das ist auch das Gemeinsame, egal was für Vorstellungen, was für Theorien und was für Rituale man auch daraus entwickelt hat, um den Tod zu feiern oder den Tod zu begehen und zu sagen, so geht es weiter. Ganz egal, etwas ist ihnen allen gemeinsam, die Überzeugung, es geht weiter. Und es sind nur wenige materialistisch denkende, wirklich radikal, klar materialistisch denkende Leute, die sagen, fertig. Was machen wir denn mit dem Tod in unserer Kultur? Ich glaube, wir verdrängen ihn. Ich glaube, wir schieben den Gedanken ans Sterben raus. Wir wollen uns nicht damit beschäftigen. Ich erlebe das immer wieder. Denkt ja, ich möchte mich mit dem Tod beschäftigen. Aber ich sehe das in meiner Arbeit als Pastor. Als ich meine ersten Beerdigungen gehalten habe, da standen wir noch vor dem offenen Grab, haben uns verabschiedet vom Gestorbenen im Sarg. Und dann haben wir den Sarg in die Erde gelassen und dann noch mit etwas Erde zugedeckt. Es ist nicht lange gegangen, hat es geheißen, das machen wir nicht mehr. Die Leute ertragen das nicht. Zu sehen, wie jemand Geliebter in der Erde versenkt wird. Die Auseinandersetzung mit dem Tod schieben wir raus. Wir wollen das nicht. Und irgendwie sagt es mir, dass es vielleicht eben doch Angst ist vor dem, was ist nach dem Tod. Und niemand weiß das genau. Aber was sagt denn die Bibel? Wenn wir die biblischen Schriftstellen interpretieren, dann stellen wir fest, dass nach dem Tod beginnt eine Trennung, und zwar ziemlich schnell. Wir sehen das an den Beispielen aus Lukas 16, denke ich, ist es, das erste Jahr, Lukas 16, das Gleichnis vom armen Lazarus und von dem reichen Mann, die beide begraben werden und sich dann auch sehen in der Ewigkeit, da ist eine Trennung. Wir sehen das auch am Beispiel von den beiden Männern, die gekreuzigt werden, zur Rechten und zur Linken von Jesus. Und dem einen spricht Jesus zu, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da ist eine Trennung. Hebräer 9, Vers 27 sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und wenn dieses Gericht, das bezieht sich letztendlich auf das letzte Gericht. Und über dieses letzte Gericht lesen wir in der Offenbarung 21, 22, ja, Offenbarung 20 schon bereits. Und dort heißt es wieder, dass eine Trennung, noch einmal eine Trennung passieren wird und es wird getrennt zwischen denjenigen, die im Buch des Lebens stehen und denjenigen, die nicht in diesem Buch des Lebens stehen. Und die Vorstellung, körperlos, ewig getrennt zu sein vom Leben, von Gott, der das Leben ist, der die Liebe ist, der die Hoffnung ist, der die Freude ist, der die Zuversicht ist, die ist schlimm genug. Da muss man nicht einmal über Hölle reden. Die ist schlimm genug. Aber die Entscheidung, die liegt letztendlich hier, in unserem Leben, in unserer Gegenwart, hier können wir sie treffen, wo wir hingehen. Hier können wir Versöhnung finden mit Jesus Christus oder durch Jesus Christus mit dem lebendigen, dreieinigen Gott oder aber eben nicht. Aber hier treffen wir die Entscheidung. Und irgendwann ist es zu spät und deshalb wäre es schade, wenn wir die Gedanken an das Sterben rausschieben. Und darum heute die Frage an alle, die zuschauen und zuhören. Für was entscheidest du dich? Tod oder Auferstehung? Auferstehung mit Jesus? Drittens, die unglaublichste Botschaft, das Evangelium. Und wenn wir uns Gedanken machen über das Sterben und über den Tod, dann entdecken wir auch wieder, wie kraftvoll und wie mächtig diese Botschaft des Evangeliums eigentlich ist und auch damals gewirkt hat und auch heute in gewissen Teilen der Erde so machtvoll und machtwirksam wirkt. Diese Botschaft des Evangeliums, ich denke, wir können uns das vorstellen, einfach grob zusammengefasst, waren die Vorstellungen damals in der griechisch sprechenden Welt, das war das ganze Mittelmeer und etwas weiter, war die Vorstellung, dass wenn man stirbt, dann kommt man in den Hades. Und der Hades ist ein Schattenreich, und also man bewegt sich wie ein Schatten, hat nur eine Schattenexistenz. Das sind übrigens Vorstellungen vom Tod, die es noch an anderen Orten gibt. Und ein Merkmal dieses Hades ist, man kann nicht dort weggehen. Geht nicht. Und dann gibt es natürlich auch im Mittelmeerraum die jüdische Vorstellung vom Sheol. Und dieser Sheol ist in der einen Ausprägung eben ein Reich der Finsternis und abgeschnitten von jedem Leben. Und jetzt können wir uns vorstellen, die Leute haben gewusst, das wartet nach dem Sterben auf uns. Kein Mensch wollte in den Hades. Und kein Mensch wollte in den Sheol. Das wollte niemand. Und jetzt kommt das Evangelium. Und es wird gesagt, Jesus ist gekreuzigt, gestorben. Und das ist der Kern des Evangeliums, Vers 3, 4. In 1. Korinther 15, ist gestorben am Kreuz für unsere Sünden nach den Schriften. Er ist begraben worden und er ist auferstanden am dritten Tag nach den Schriften. Und jeder, der das glaubt und der diese, Paulus sagt, diese Botschaft annimmt, Vers 1, Vers 2, und in dieser Botschaft stehen bleibt, der wird errettet, sagt die Bibel hier. Der wird errettet. Ja, natürlich schlägt diese Botschaft ein wie eine Bombe. Endlich gibt es eine Möglichkeit nach dem Tod. Endlich gibt es eine Hoffnung, dass nach dem Tod auch etwas Positives entstehen kann. Eine Hoffnung, die Substanz hat und die sich beweist durch diese Auferstehung, die Jesus Christus eben selber schon erlebt hat und die die Leute eben mit ihm dann erlebt haben auch. Und wir wissen ja, dass das, diese Auferstehung mit Jesus, die gehört, oder die Auferstehung von Jesus, das ist wie die erste Auferstehung, die passiert. Er ist der Erstling. Und alle, die glauben, die werden mit ihm auferstehen. Und über diese Hoffnung schreibt Paulus in diesem 1. Korinther 15 ab Vers 9 ausführlich und fasst es in Vers 22 und 24, bis 24 sehr konkret zusammen. Wir werden mit ihm auferstehen, weil die Auferstehung passiert ist von Jesus Christus. Es ist ein Beweis, diese Auferstehung von Jesus, dass auch wir auferstehen werden. Und die Botschaft ist, es gibt einen Ausweg aus dem Tod. Jesus selber ist in den Tod und wieder aus dem Tod herausgegangen. Oder besser gesagt, durch den Tod hindurch. Und das ist der Weg, den auch wir gehen werden. Kein Wunder, dass das Evangelium einen Siegeszug begonnen hat. Weil es eben eine solche Hoffnung sonst gar nirgendwo gegeben hat, die Hand und Fuß hat. Und jetzt sind auch wir, du und ich, wir sind auch Botschafter der Auferstehung. Denn jeder von uns, der das glaubt, der die Wiedergeburt erlebt hat, der hat auch erlebt, dass Jesus lebt. Weil spätestens bei der Wiedergeburt wird das sehr deutlich. Denn wenn Jesus lebt und wir ihn erleben, und wir erleben ihn ja auch immer wieder, und wenn wir ihn erleben, dann heißt das nichts anderes als, er ist eben nicht tot, sondern er lebt. Und dadurch sind wir Zeugen geworden. Wir können von dieser Auferstehung berichten. Wir haben sie erlebt, wir kennen irgendwo Jesus. Wir haben ihn in uns, so sagt es auch die Bibel. Und so sind wir Botschafter für diese kraftvolle Botschaft. Und ja, die Frage ist natürlich immer wieder, wie können wir mit Menschen sprechen, wenn sie eben nicht über den Tod nachdenken? Und vielleicht geht es tatsächlich auch mal darum, sie daraufhin anzusprechen, zu fragen. Vielleicht gibt es eine Gesprächsmöglichkeit, die die Türe auftut, dass wir erzählen können, hey, ich hatte Angst vor dem Tod und ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe gemerkt oder erlebt, wie Jesus Christus mich verändert hat, weil er mir begegnet ist und ich jetzt überzeugt bin, dass ich nach dem Sterben werde ich auferstehen und nichts wird mich da zurückhalten. Und dann ist das vielleicht ein Anstoß oder ein Anstoß für diese Person, über das Sterben nachzudenken. Aber vielleicht können wir auch mit Menschen im Gespräch einfach mal Frage stellen, so eine Frage im Sinn von, was denkst du über das Sterben? Oder beschäftigst du dich mit dem Tod? Einfach um hier etwas in Gang zu setzen. Es ist natürlich keine gute Botschaft, über das Sterben zu reden. Aber es ist vielleicht heilsam. Und diesen Weg dürfen wir immer wieder versuchen auch. Und natürlich können wir auch argumentieren, auch für uns argumentieren, es ist nicht dieselbe Art von Zeugen, die wir sind, wie die Jünger damals gewesen sind, die Jesus eben auch wirklich sichtbar gesehen haben, betasten konnten, mit ihm messen konnten. Und trotzdem, Jesus hat gesagt, dieser Thomas selig ist, wer nicht sieht und trotzdem glaubt. Und wenn wir dieses feste Zeugnis in uns haben, dann dürfen wir immer wieder darüber sprechen. Und dann können wir die gute Botschaft dem Gespräch mit dem Tod zusammenbinden und können sagen, hey, es gibt für jede einzelne Person diese Möglichkeit, nach dem Tod weiterzuleben, in die Auferstehung zu kommen durch Jesus Christus. Könnte das die Leute nicht doch interessieren? Ich denke schon. Ich denke, die Leute würden sich Gedanken machen. Und ich denke, die Leute schieben diese Gedanken an den Tod tatsächlich auch vor sich hin, weil sie Angst haben. Und sie brauchen eine Hoffnung. Und was sie brauchen, das ist die Osterhoffnung. Die Hoffnung und die Gewissheit, dass Jesus Christus vom Tode auferstanden ist. Und so möchte ich zuletzt diese Frage noch einmal stellen. Was denkst du? Tod oder Auferstehung? Was wünschst du für dich und für die ganze Gesellschaft? Tod oder Auferstehung? Auferstehung ist die frohe Osterbotschaft. Amen.